Etappe 3. Von der Grenzwiese bis zum Grenzadler.
Nach kurzem Anstieg auf den Trockenberg beginnt der dritte Tag mit einem eindrucksvollen Blick zurück auf die bisherige Wanderung. Im Rücken des Wanderers wechselt das Bild des großen Inselsberges immer wieder seine Form. Von manchen Orten erscheint er als Gipfel, von anderen als langgestreckter Rücken. Und wieder an anderer Stelle will man einen sich plötzlich erhebenden massiven Bergwall erkennen. Hinter der Gabelwiese geht es über Stufen an einem steilen Hang entlang, über den bewaldeten Gipfel des großen Jagdbergs und weiter auf einer Forststraße zum Heuberghaus. Ende des 19. Jahrhunderts sorgte dort der kleine Wilhelm mit seinem Ziegengespann für Unterhaltung. Noch lange wurden die Streiche, die er den Gästen spielte, erzählt und belacht. Auch der Romancier Gustav Freitag machte von der Kulisse des Heubergs Gebrauch. So siedelte er die ersten Szenen seines Romanzyklus »Die Ahnen« an dieser Stelle des Thüringer Waldes an.
Auf der Berghöhe stand vor dem Berghaus, das die Wälder der Thüringer von den Katten schied, der junge Wächter und hütete den steilen Pfad, welcher aus den Gründen der Katten nach der Höhe führte. Über ihm ragte der Wipfel einer mächtigen Buche, nach beiden Seiten lief der Grenzzaun den Kamm der Berge entlang, in dem dichten Gestrüpp blühten die Brombeeren und die wilde Rose. Der Jüngling trug den Wurfspeer in der Hand, auf dem Rücken am Riemen ein langes Horn, nachlässig lehnte er an dem Baum und horchte auf die Stimme des Waldes, den pickenden Specht oder das leise Rasseln in den Zweigen, wenn sich ein Waldtier durch das Dickicht wand. Zuweilen sah er ungeduldig nach der Sonne und wandte den Blick zurück, wo hinter ihm in ferner Tallichtung Blockhäuser und Gehege für Herdenvieh lagen.
Die patriotisch gesinnte Rennergemeinde zu Beginn des 20. Jahrhunderts ehrte Gustav Freitag als Schriftsteller der Reichseinigung und benannte einen Drei-Herrnstein nach ihm. Bald erklimmt der Weg nun den Gipfel des Spießberges. Ganz in der Nähe soll der Dichter Martin Andersen Nexö des Öfteren in der Hütte des Waldhüters verweilt haben. Das harte Leben der Waldhüterfamilie, die mit in Heimarbeit gefertigten Puppen ihren kargen Lohn verdiente, beeindruckte den Dichter zutiefst und inspirierte ihn schließlich zu seiner Novelle »Die Puppe«.
»So schön wie der Thüringer Wald«, ist wohl kein anderer Wald auf dieser Erde.
Der Wanderweg wird in diesem Abschnitt nicht müde, Geschichten zu erzählen. Bald stößt er an das sagenumwobene Kreuz aus Zechsteinkalk mit der Inschrift Possenrod. Das Possenröder Kreuz wurde 1522 erstmalig als Gebirgsübergang des mittelalterlichen Fernverkehrs zwischen Franken und Thüringen erwähnt. Auch wenn sich das Original inzwischen im Museum befindet und der Besucher mit einer Nachbildung von 1975 Vorlieb nehmen muss, hat der Ort nichts von seiner Mystik verloren. Da es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Sühnekreuz handelt, kursieren variantenreich haarsträubende Geschichten. Sühnekreuze wurden zum Gedächtnis eines unnatürlichen Todes gesetzt und tragen den Namen des Toten. Die Legende von der Ermordung eines Postillions an dieser Weggabelung hält sich hartnäckig. Auf der Höhe des Gleichischgeheu trifft der Wanderer erneut auf eine ebenso überdauernde wie irreführende Behauptung. Unter den vier Grenzsteinen an der Einmündung soll der Drei-Herrenstein am Hangweg zu finden sein. Die Verweise entziehen sich aus gutem Grund einer genaueren Angabe. Denn bereits 1929 teilte Johannes Bühring in seiner steinernen Rennsteigchronik mit, dass dieser Stein verschwunden ist. Auch wenn in vielen aktuellen Quellen von 13 Drei-Herrensteinen am Rennsteig die Rede ist, bestehen heute nur noch 7. Der schattige Waldweg führt weiter bis zur Ebertswiese, eine der schönsten Bergwiesen des Thüringer Waldes. Borstgrasrasen wechselt mit Gebirgsfrischwiesen. Stauden und Quellfluren mit zahlreichen Wiesenblumen erfrischen das Auge des Reisenden. An der Abzweigung zum Spitterfall, dem größten natürlichen Wasserfall des Thüringer Waldes, erinnert der Rossnerstein an den Renner und Begründer des Mareile-Kults. Mareile, Eigentlich Maria Sauer war die Tochter des Försters und Gastwirtes des Waldhauses Waldmannsheil, in der die Renner auf ihren Wanderungen pausierten. Als Rossner und sein Kamerad sich 1890 stundenlang auf einer Rennsteigwanderung verirrten, fühlten sie sich durch das weiße R der Rennsteigmarkierung an Mareile erinnert. Hold habe es sie angelächelt, wenn sie auf dem richtigen Weg waren, aber sich listig versteckt, wenn sie nicht mehr weiter wussten. So taufte Rossner denn die Rennsteigmarkierung nach der Försterstochter auf den Namen Mareile. Die Bezeichnung setzte sich durch und auch die Zeitschrift des Rennsteigvereins trägt bis heute diesen Namen. Der Kult um die Försterstochter hatte jedoch bald nichts mehr mit der eigentlichen Person zu tun, denn die heiratete 1891 und zog nach München. Das Aufheben, das um sie gemacht wurde, nahm sie gelassen. Ein mit barocken Wappengrenzsteinen geschmückter Waldweg führt über Nägelstädter Girn und Glasberg zur alten Ausspanne. Dieser Rennsteigpass wurde lange Zeit von einer stark befahrenen Handelsstraße überquert. An steilen Gebirgsübergängen mussten vor den Wagen zusätzliche Pferde gespannt werden. Pferdezucht und Ausspannen waren deshalb wichtige Erwerbszweige in der Umgebung von Passstraßen. Der Abstieg vom Nesselberg wird von einem Lied begleitet. Eine Holztafel lehrt das Rennsteiglied, das August Trinius auf seinen Wanderungen verfasste.
Steigt hinan zum Bergeskamme, trinkt der Freiheit herben Hauch. Wer da in den goldenen Morgen ziehet, lasst daheim die Sorgen, so wie es alter Wanderbrauch. In des Hochwalds erstem Wehen, Melodien das Herz erlauscht, Städt und Länder tief sich breiten und entzückt in neue Weiten taucht das Auge farbberauscht. Will nun fröhlich dich erwandern, die du grün voran mir fließt, die du trennst Sprach und Gejeide, meerumwobene Völkerscheide, stiller Rennsteig, sei gegrüßt.
Über die neue Ausspanne, wo schon im 16. Jahrhundert das Gebirge bequem zu überqueren war, die Krämerroth und entlang der Wiedenpfuhlswiese, erreicht der Wanderer den Sperrhügel. Alter Aberglaube vermutete darunter einen riesigen See und die Menschen in den Dörfern des umliegenden Landes beteten, der Sperrhügel möge nicht auseinanderbrechen und das fruchtbare Land in ein tosendes Meer verwandeln. Die Schmalkalder Läube verrät das ehemals typische Kleid des Thüringer Gebirges. Läube, hergeleitet von Laub, war tatsächlich sein ursprünglicher Name, bevor der Begriff auf einzelne Gebiete eingeengt wurde. Von Laub also, genauer gesagt, lichtdurchflutetem Buchenwald, war das Gebirge einst überzogen. Zu den Neuenhöfer Wiesen und dem Wachserasen führt der Weg unter dem Gipfel des Hohen Schorn entlang. Von dort öffnet sich das Gebirge zu einem ergreifenden Ausblick in den Kanzlersgrund. Ihn verewigte Viktor von Scheffel ebenfalls in seinem Rennsteiggedicht.
Und als wir kamen ab der hohen Leite, dem Donnershaug der Zeller Läube nah, wie dehnte sich in unermessener Weite blaufernem Glanz vor uns die Landschaft dar. Dann hob der Ruppberg sich, der Gipfel bloße, und des gebrannten Steins verwitternder Haupt, der kleine Dolma kraftvoll wie der große, der Hermannsberg von Buchengrün umlaubt. Zu Füßen tief, im Nebel tauig dämmernd, der Schönaugrund, hufschmiedend, eisenhämmernd. Dort im Gewirr der nah und fernen Rücken erkannt ich auch den hohen Stillerstein und sah gerührt mit heimatfreud'gen Blicken in meiner Kindheit raues Land hinein. Wer kennt das Strohdachdörflein in dem Tale, durch das die Stille zur Schmalkalde fließt, ist meine Hauptstadt, leider eine kahle, wo Hirse nur und dünner Hafer sprießt. Bleib ihr als einz'ger Schatz denn unentweiht das Glück zufriedener Abgeschiedenheit.
Schon von den Germanen wurde die Gegend wegen der häufigen und heftigen Gewitter gefürchtet. Auf dem Gipfel des Donnershaug versuchten sie angeblich, den Gott Donar günstig zu stimmen. Lange Zeit hielt man deshalb die große Porphyrfelsplatte an seiner Nordseite für einen Opferstein. Um 1970 wurde er von den Bodendenkmalpflegern jedoch als Mühlsteinrohling enttarnt. Das Ziel des Tages ist fast erreicht, wenn man Oberhof passiert. Vor dem Dreißigjährigen Krieg bestand der Ort nur aus wenigen Hütten, armer Köhler und Holzhauer, den Gebäuden des Weghalters und des Geleithofes. Heutzutage ist es der bekannteste Wintersportort Thüringens. 1616 ließ sich der Herzog von Weimar dort ein Jagdschloss errichten. Es wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Oberhof einen Aufschwung zum Modekurort des Großbürgertums. Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich hielt der Wintersport seinen Einzug. In demonstrativer Größe ragt dem Wanderer nun bald der Grenzadler und damit das Wanderziel des dritten Tages entgegen.